Eigentlich wissen wir, dass wir alle einmal sterben müssen. Und dieses einmal bedeutet für viele von uns irgendwann mal. Das schieben wir, egal wie alt wir sind, so weit wie möglich weg. Warum ist das so? Jutta Bender aus Göppingen ist Psychologin und Trauerpädagogin. Warum drücken wir uns um das Thema Tod herum?
Ja, kein leichtes Thema. Wir mögen da nicht dran denken. Vielleicht ist es unser Überlebenstrieb, der das so verursacht. Immer wieder bin ich ja am Bett von Sterbenden gesessen und ich habe festgestellt, auch dort bleibt uns das, was der Tod bedeuten könnte für uns, ein absolut unbekanntes Geschehen. Wir begleiten, wir halten eine Hand, wir merken, dass der Mensch, der da liegt, noch lebt. Und wenn er dann in einem Augenblick nicht mehr lebt, haben wir den Tod nicht verstanden. Wir sind dabei, aber wir haben es nicht verstanden, was da geschehen ist. Die Menschen, die gegangen sind, die ihn erfahren haben, die können uns nichts mehr berichten. Auf der anderen Seite sind unsere täglichen Nachrichten, die verbreiten eher Angst. Wir hören von Kriegen, von Mord und Totschlag. Und da haben wir uns zum Selbstschutz angewöhnt, das mit Abstand zu hören, nicht so genau hinzuschauen. Ich glaube, sonst würden wir das nicht aushalten. Zuerst macht es uns mal Angst, weil es uns fremd ist. Aber es ist gut, das Lebensende nicht aus dem Leben zu verbannen, sondern darüber zu lesen, zu hören und sich dem Unausweichlichen interessiert anzunähern, um sich dann einen eigenen Blickwinkel zu erarbeiten. Wenn das geschieht, dann können wir das übergroße Unbehagen aus unseren Gedanken um das Todesgeschehen verbannen. Das ist aber ein wenig ein mühsamer Weg. Im Trauerfall geschieht es am ehesten, dass wir das gerade Erlebte und das zu Erwartende untereinander austauschen. Aber auch das mag nicht jeder. Denken wir allein mal an die Aufgabe, eine Patientenverfügung zu verfassen. Darüber wird ja oft gesprochen. Aber das wird von vielen Menschen verschoben und vertagt. Denn dort taucht dann ja auch die Frage auf, ob und wie weit lebensverlängernde Maßnahmen ergriffen werden sollen oder eben auch nicht.
In der Trauerforschung sind 4 Phasen der Trauer definiert worden. Welche sind das?
Ja, nach Verena Karst, die natürlich auch mittlerweile ein bisschen überholt ist, manche Menschen haben mehr als 4 Phasen, da ist die erste Phase die des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Kommt eine Todesnachricht überraschend, dann hören wir auch tatsächlich oft den Satz, das kann nicht sein. Hab doch gestern noch mit ihr gesprochen. Nein, ich glaube das nicht, das kann nicht sein. Wir wollen und können das nicht erfassen. Wir sind am Anfang geschockt, ja, selbst wenn der Tod zu erwarten war. Die zweite Phase ist die der aufbrechenden Emotionen. Das kennen wir alle. Weinen, sprachlos werden, Wut zu haben, Verzweiflung, Angst, wie geht's denn jetzt weiter? Diesen Schmerz, der bis in das Körperliche, in das Physische hineinreichen kann. Manche Menschen kriegen dann Rückenschmerzen oder werden ja nahezu bewegungslos. Weinen hilft, nicht alle können weinen, nicht jeder mag sein Weinen zeigen. Es ist eine Phase, ja, wo man wirklich zwischen Himmel und Hölle hin und her geworfen wird. Eine dritte Phase ist die, nennt sich das Suchen und sich Trennens. Ja, wir kennen das von manchen Menschen, dass sie sich nicht trennen wollen, indem sie die Kleider hängen lassen in der Garderobe, indem sie die Schuhe, die Hausschuhe da stehen lassen, wo sie immer standen, indem sie ja es auch noch immer ein Stückchen weit verleugnen und dann doch versuchen, diese Trennung sich klar zu machen. Es geht darum, dem Verstorbenen, ja, das Wesenhafte von dem, was noch da ist, einen neuen Platz zuzuordnen. Manche stellen sich dann an das Grab und sprechen mit dem Verstorbenen. Das ist auch ein Trennungsvorgang und gleichzeitig eben auch dieses einen neuen Platz für den Verstorbenen zu finden. Das ist gesund. Nicht so gesund ist es, wenn manche Menschen dann sich am Tag so verhalten, als wäre der Verstorbene noch da. Die vierte Phase ist die des neuen Selbst- und Weltbezugs. Da sollte die Trauer dann zu einem gesunden Ende kommen. Da sind die rückwärts gerichteten Gedanken beendet. Da gelingt es den allermeisten Menschen doch, den Schmerz in eine schöne Erinnerung zu verwandeln, Fotoalben ohne Tränen anschauen zu können, stärkende Erinnerungen immer wieder mit Bekannten und Freunden durchzusprechen und vor allem, und das ist das Wichtigste, das eigene Leben wieder in den Mittelpunkt zu stellen, zu lernen, dass man eben jetzt auch ohne diesen Menschen und mit der Lücke, die er hinterlassen hat, weiterleben kann.
Wie wichtig ist es, aus psychologischer Sicht alle Phasen der Trauer zu durchlaufen, um abschließen zu können?
Die vier Phasen sind ein Erfahrungswert. Sie bezeichnen das, was eben häufig und gerade auch in dieser Reihenfolge geschieht. Ein Rezept für gute Trauer bedeuten sie nicht. Das gibt es nämlich nicht. Trauer ist individuell verschieden, gerade so unterschiedlich, wie wir Menschen eben reagieren. Für die Betroffenen allerdings sind diese Phasen ein Hinweis, dass das, was sie gerade erleben, spüren, empfinden, nichts Ungewöhnliches ist, sondern dass diese Reaktionen zu zweifeln, Wut zu haben, traurig zu sein, dass die zur Trauer gehören und durchlebt werden sollen. Wir verstehen diese vier Phasen nicht als ein Muss. Manche Trauernde durchlaufen sie, andere finden ihren ganz eigenen Weg. Freilich sind Aspekte dieser Phasen meistens beinhaltet.
Wie wichtig ist Resilienz?
Ja, Resilienz ist ein schönes Geschenk der Natur, wenn wir es haben. So benannt wird die besondere Kraft der Psyche, Belastungen auszuhalten, innere Widerstandskraft. Die hilft uns gesund, weitgehend seelisch unbeschadet durch anspruchsvolle Situationen wie die Trauer zu gehen. Wer über dieses Rüstzeug verfügt, wird sicher und ohne Schaden, trotz der teilweise hohen Belastungen, an ein heiles Ziel seiner Trauer ankommen. Nur mit Resilienz wird man nicht unbedingt immer geboren. Manche erlangen sie sich eben durch schwierige Lebenswege. Andere haben sie nicht. Hochsensible oder zuvor schon geschwächte Personen laufen eher Gefahr, im Trauerprozess stecken zu bleiben.
Welche Trauerrituale gibt es und wie wichtig sind die für die eigene Trauerbewältigung?
Rituale sind so alt wie die Menschheit und helfen, stützen, führen, begleiten uns. Althergebrachte Rituale wie die öffentliche Aufbahrung sind weitgehend verschwunden. Wer allerdings als Trauerbegleiter oder als freundschaftlicher Helfer Rituale anbieten will, muss behutsam nachfragen, was die Betroffenen mögen oder ablehnen. Übergestülpte Aktionen stören mehr, als sie helfen. Religiös orientierte Menschen finden in der Totenmesse, dem Requiem, sicher großen inneren Frieden. Im Kreis der Gemeinde zu beten und zu singen, bekräftigt die guten Wünsche um einen friedlichen Übergang, den wir dem Verstorbenen wünschen, auf seinem Weg ins Jenseits. In der Trauerbegleitung und Gestaltung des Abschieds haben sich viele neue, kleine Rituale eingefunden. Eine Gemeinschaftsaufgabe zum Beispiel kann es sein, da wo Kinder beteiligt sind, den Sarg oder die Urne gemeinschaftlich zu bemalen. Auch die Idee, den Raum der Trauerfeier mit lebensnahen Utensilien zu dekorieren, da denke ich zurück an einen einfachen Stuhl, mit dem Rucksack des verstorbenen Wanderers, mit seinem Spazierstock und seinem Hut, da war er uns noch einmal ganz nah.
Meist ist der erste Satz, den Trauernde hören, mein herzliches Beileid. Vom Wortsinn her heißt das, wir leiden bei jemandem. Warum ist Mitleiden der falsche Ansatz, um Anteilnahme auszudrücken und wie geht es besser?
Gut, man kann ihn natürlich so und auch anders zerlegen. Es hilft keinem Menschen, wenn ein anderer mit ihm mitleidet. Zweimal leiden ist doppeltes Leid, so kann man es sehen. Ich kann es aber auch anders definieren. Ich kann auch sagen, weißt du, mein herzliches Beileid, das heißt, ich bin bei dir und sehe dein Leid. In der Tat habe ich immer wieder versucht zu sagen, denkt euch doch mal was anderes aus, indem ich sage, weißt du, ich glaube, jetzt brauchst du viel Kraft. Ich verstehe, was du gerade durchgemacht hast. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Erinnerung. Ich wünsche dir, ja, Kraft, Mut, Zuversicht. Das sind die Dinge, die man wünschen kann, statt eben einfach nur diese Plattitüde. Eine Geste, den Menschen, ja, je nachdem wie nah wir ihm stehen, in den Arm zu nehmen, ihm Mut und Zuversicht zu wünschen, zu fragen, ob man ihm irgendetwas von den vielen Dingen, die da im Abschied auf ihn zukommen, abnehmen darf. Ob man vielleicht einmal gemeinsam einen Kaffee trinkt und miteinander ein Fotoalbum anschaut. All diese Dinge sind sicherlich näher, freundlicher, liebevoller als das einfache Mein Beileid. Aber es ist tatsächlich an der Tagesordnung.